Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gottes Wort für unseren heutigen Sonntag, das ist ja der Volkstrauertag auch, wir haben die letzten beiden Sonntage vor Advent, wo das Abschiednehmen von dieser Erde ganz stark im Mittelpunkt steht. Und dazu auch dann der heutige Text, 2. Korinther 5, 1 bis 10. Denn wir wissen, dass, wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben. Ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmeln. Denn in diesem freilich seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden, insofern wir ja bekleidet, nicht nackt erfunden werden. Denn wir freilich, die in dem Zelt sind, seufzen beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Der uns aber eben hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns als Unterpfand des Geistes gegeben hat, so sind wir nun allezeit guten Mutes und wissen, dass wir während einheimisch im Leib wir vom Herrn ausheimisch sind, denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Wir sind aber guten Mutes und möchten lieber ausheimisch vom Leib und einheimisch beim Herrn sein. Deshalb setzen wir auch unsere Ehre darein, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, Gottes Wort für den heutigen Sonntag setzt da ein, wo das Nachdenken der Menschen gewöhnlich aufhört, beim Sterben. Und wieder beginnt Paulus mit einem Wort der Gewissheit. Denn wir wissen, dass, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird. Paulus meint mit der irdischen Zeltwohnung unseren Leib, der wird alt und krank, gewissermaßen baufällig. Und irgendwann kommt die Zeit, da helfen alle ärztlichen Reparaturarbeiten nicht mehr weiter. Dann kommt der Abbruch, der Tod. Damit, wie gesagt, fangen die Gedanken unseres Predigtextes heute an. Die Gedanken der meisten Menschen reichen selten bis dahin. Die wenigsten denken bis zum Tod und noch weniger darüber hinaus. Maximal bis zum Ruhestand, seit Jahren verbunden mit der bangen Frage, wer dann einmal unsere Renten bezahlt, wenn wir überhaupt noch irgendwelche bekommen. Aber was danach kommt, wenn es einmal gehopft wie gesprungen ist, wie das mit der Rente weitergeht, weil uns dann auch die größte Rente und die schönste Ruhestandsvilla auf Mallorca nichts mehr bringt, wer denkt schon so weit? Wer denkt schon über den Tod hinaus? Dabei kann doch jeder dieser ersten Gewissheit, die unser Predigttext ausspricht, zustimmen. Auch der hartnäckigste Gottesleugner weiß, dass er dem Tod entgegengeht. Aber dann geht das, was wir als Gotteskinder wissen, weit über das Wissen der Welt hinaus. Denn Paulus formuliert nicht nur, wir wissen, dass wir einmal sterben. Er sagt, wir wissen, wenn, dann. Die meisten Menschen haben nur ein gewisses Das, nämlich dass es mit diesem Leben einmal zu Ende geht, weiß jeder. Was dann kommt, darüber haben sie allenfalls vage Vermutungen und manche reden sich ein, es käme danach nichts mehr. Christen wissen es besser und Christen wissen es genau. Sie haben ein gewisses Wenn, dann. Dann geht's weiter. Wie tröstlich das doch für uns ist, liebe Geschwister. Vor etlichen Jahren fiel mir das bei einer Beerdigung ganz besonders auf. Wahrscheinlich war es Herbst, die Stimmung war schon eher düster und kühl sowieso und da lagen die Schollern schwerer, nasskalter, gelbbrauner Lehmerde nur dürftig bedeckt neben dem offenen Grab. Und ich dachte, Wenn wir uns nun vorstellen müssten, da hinein in dieses kalte, feuchte, dunkle Loch würde nun alles genägt, was von unserem Leben übrig bleibt. Das wäre in der Tat ein düsterer Gedanke, wenn wir das gewisse Wenn, Dann nicht hätten. Aber wir wissen, da hinein in so ein dunkles, kaltes, düsteres Loch, da kommt nur unsere sterbliche Hülle. Die Seele ist dann längst bei Gott. Denn wenn unser Leib, diese vergängliche irdische Zeltwohnung unserer Seele stirbt, dann haben wir einen Bau von Gott. Wörtlich steht da übrigens interessanterweise nicht von Gott, sondern aus Gott. Ich habe gedacht, warum steht da nicht von Gott, sondern aus Gott. Dieser neue Leib, der da auf uns wartet, der ist nicht gemacht. Er kommt aus Gott, so wie auch der Geist, die Seele des Menschen. Auch die ist nicht gemacht. Deshalb habe ich als Lesung ausgesucht die Verse, die wir gerade gehört und gelesen haben, 1. Mose 2 aus dem Schöpfungsbericht. Da haben wir gehört, Gott hauchte dem Adam Atem des Lebens ein. Von ihm direkt Mund-zu-Mund-Beatmung gewissermaßen. Und so durch den Atem Gottes aus Gott heraus wurde Adam eine lebendige Seele. Die Seele Adams kommt direkt aus Gott. Das hat was mit dem unvorstellbaren Geheimnis der Ebenbildlichkeit Gottes, die wir haben als Menschen zu tun, über die gesamte Schöpfung hinaus. Ganz ähnlich ist unser Leib aus Gott. Er ist nicht von Gott gemacht. Dieser irdische Leib, der ist von Gott gemacht, gell? Lesen wir 1. Mose 2 auch. Und Gott nahm Erde und machte einen Menschen. Da sieht man Gott, ich sage es manchmal ein bisschen salopp, fast am Lehmkasten sitzen und so die Erde den lehmknumpenden Adam formen, dem er dann seinem Odem einbläst. Also dieser irdische Leib ist von Gott gemacht. Aber unser neuer Leib, der ist nicht von Gott gemacht, so wie ein Schreiner einen Tisch macht. Denn wenn der Schreiner einen Tisch macht, dann ist und bleibt der Tisch wesensmäßig doch etwas ganz anderes als Gott, als der Schreiner. Denn der Tisch ist und bleibt ein Stück Holz. Vielleicht ein wertvolles Stück Tropenholz. Vielleicht ein handwerklich exzellent bearbeitetes Stück Holz. Vielleicht ein Stück Holz, mit dem der Schreiner nationale und internationale Preise gewinnt für herausragende Handwerkerkunst. Aber eben doch nur ein Stück Holz. Der Schreiner selbst aber ist Mensch aus Fleisch und Blut. Und so ist unser Leib nicht von Gott gemacht, dass er dann doch ein ganz anderes Wesen hätte als Gott, sondern er kommt aus Gott. Er ist seinem Wesen und seiner Natur nach, also unser himmlischer Herrlichkeitsleib, in gewisser Hinsicht ein göttlicher Leib. Und deshalb ist er wie unsere Seele dann unsterblich, ewig in den Himmeln. Er wird nicht mehr abgebrochen, wie unser irdischer Leib. Der vergeht. Der kommt eines Tages in die Erde zurück, aus der er genommen wurde. Aber unser neuer Leib ist ein ewiges Haus in den Himmeln. Das Wesen dieses neuen Leibes werden wir zumindest, solange wir auf dieser Erde sind, nie wirklich begreifen können. Eben wie das Geheimnis der Gott-Ebenbildlichkeit. Es ist einfach größer, als sich unser menschlicher Verstand vorstellen kann. Aber wir haben ein gewisses Wenn, Dann. Wenn auf dieser Erde unser Leib stirbt, dann haben wir bei Gott einen neuen himmlischen Herrlichkeitsleib. Und deshalb können sich Christen auf das Sterben freuen, wie es Paulus gleich im nächsten Vers schreibt. Denn in diesem, gemeint ist der Leib, der irdische, in diesem seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Das können vor allem die Älteren unter uns von Herzen bestätigen wahrscheinlich. In diesem Leib seufzen wir, gerade wenn wir älter werden. Da nehmen nämlich die Gebrechen dieses Leibes zu. Die Augen werden schlechter, die Ohren taub, die Füße lahm, die Gelenke krachen und schmerzen. Und irgendwann hilft auch das Schmieren und Salben nicht mehr allenthalben. Und dann bestätigt sich das Wort, alt werden wollen alle, alt sein
Will keiner. Oder kaum einer. Als Kinder Gottes dürfen wir auch das Altsein dankbar aus seiner Hand annehmen, denn er stärkt und hilft auch in den Gebrechen des Alters. Aber je mehr dieser irdische Leib nachlässt, je mehr er schmerzt, umso mehr seufzen und stöhnen wir auch und sehnen uns nach dem neuen himmlischen Herrlichkeitsleib, wo eben diese ganzen Schmerzen und Gebrechlichkeiten nicht mehr da sind. Und deshalb konnte sich auch unsere liebe heimgegangene Schwester Friedel Fink auf das Sterben freuen. Sie wusste, was sie an und in Jesus hat. Nun ist das Nachlassen des Leibes nicht der einzige Grund für das Seufzen. In diesem Zusammenhang sogar nicht mal der hauptsächliche. Das Sehnen geht hier nicht allein oder wesentlich darum, die Leiden des alten Leibes abzulegen. Das Seufzen und Sehnen des Paulus geht vielmehr vor allem dahin, er möchte nicht entkleidet, sondern überkleidet werden. Also der Paulus hatte relativ hohe Ansprüche. Denn wir freilich, sagt er, die in dem Zelt sind, also in der irdischen Leibesbehausung, seufzen beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Das nackt von Vers 3, der Paulus möchte ja nicht nackt erfunden werden, kann in diesem Zusammenhang übrigens nicht die fehlende Gerechtigkeit meinen. Überraschenderweise haben eine ganze Reihe von Auslegern oder fast alle das nackt im Sinne dessen interpretiert, dass wir das Gerechtigkeitsgewand von Jesus brauchen, damit wir nicht nackt vor Gott dastehen. Das ist insgesamt natürlich richtig, ganz klar. Ohne die Gerechtigkeit Jesu, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Natürlich kommt es darauf an, dass wir das haben. Aber hier geht es darum nicht. Die Gerechtigkeit, die wir in Jesus haben, kommt allerfrühestens, wenn überhaupt, in Vers 10 vor. Hier spielt sie keine Rolle, in Vers 2 und 3. Hier geht es vom Zusammenhang eindeutig darum, dass unsere Seele nicht nackt, nicht im Sinne von unbehaust sein soll. Denn die Seelen, die vor der Entrückung ihren irdischen Leib verlieren, ich gehe da heute nicht weiter drauf ein, da hat Uli, glaube ich, schon zu 1. Thessalonicher 4 einiges Wichtiges gesagt, die Seelen, die vor der Entrückung Jesu ihren irdischen Leib verlieren, die warten unbehaust, ohne Leibeshülle, auf die Wiederkunft Jesu. Den irdischen Leib haben sie abgelegt, den himmlischen Leib erwarten sie noch bis zur Wiederkunft Jesu. Und Paulus möchte diesen Zustand lieber vermeiden. Er wünscht sich, dass das Sterben verschlungen werde vom Leben. Das ist natürlich das Schönste. Wenn es nicht mehr durchs Sterben geht, als Kinder Gottes müssen wir keine Angst davor haben, aber irgendein bisschen unheimlich ist uns meistens beim Gedanken doch dran. Sondern wenn in der Entrückung unser irdischer Leib direkt gegen den himmlischen Leib der Herrlichkeit und der Unsterblichkeit ausgetauscht wird. Es ist ein starkes Bild, dachte ich in der Vorbereitung, das Paulus hier gebraucht, verschlungen werde. Ich dachte an Jona und den Wal. Da wurde der Jona auch verschlungen, macht so ein Fisch sein Maul auf, und weg war er, der Jona, mit Haut und Haaren. Und so, sagt Paulus, wird es auch sein für die, die die Entrückung erleben. Der himmlische Herrlichkeitsleib kommt und verschluckt sie mit Haut und Haaren. Und dieser alte irdische Leib wird dabei in einem Augenblick durch den neuen himmlischen Herrlichkeitsleib ersetzt. Weise immer wieder darauf hin, insbesondere die Jüngeren unter uns haben beste Chancen, das genauso zu erleben. Aber auch die, die das vielleicht nicht so erleben, haben schon jetzt eine Anzahlung. Das ist der nächste Gedanke, den Paulus entfaltet. Die Anzahlung, dass auch sie den neuen himmlischen Herrlichkeitsleib ganz gewiss erhalten werden. Der uns aber eben hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Zunächst nochmal, wir sind bereitet zum Heil, der uns auch hierzu bereitet hat. Es ist unsere Bestimmung. Das hatten wir letzten Sonntag schon. Ich rufe es nur nochmal in Erinnerung, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils. 1. Thessalonicher 5, 9 hatten wir letzten Sonntag. Inhaltlich sagt Paulus hier genau das Gleiche. Wir sind zur Herrlichkeit bereitet. Und dafür haben wir auch schon ein Unterpfand, man könnte übersetzen auch Anzahlung, bekommen. Wozu dient denn eine Anzahlung? Um die Größe dieser Aussage und dieser Verheißung zu verstehen, ist es gut, einen kurzen Augenblick darüber nachzudenken, was eigentlich das Wesen und der Sinn einer Anzahlung ist. Was ist gewissermaßen der Trick an dieser Sache? Im Internet ist zu lesen, die Anzahlung gewährt dem Käufer ein Reservierungsrecht auf den Kaufgegenstand mit der Folge, dass der Verkäufer die Ware nicht anderweitig veräußern darf. Mit der Anzahlung hat also der Käufer ein Recht auf den gekauften Gegenstand erworben. Beispiel, ich komme an einem Gebrauchtwagenhändler vorbei. Und da steht nun genau die Corvette C3, die ich seit 40 Jahren haben will. Für ein Spottgeld von lumpigen 20.000 Euro. Ich habe aber nur 5.000 Euro dabei. Denn Birgit lässt mich immer nur mit ein bisschen Taschengeld fort, damit ich nicht so viel unnötig ausgebe. Ich rufe also bei Birgit an, die ist bereit, die Haushaltskasse mal ein kleines bisschen weiter aufzumachen. Weitere 15.000 werden vom Finanzminister genehmigt. Die habe ich jetzt aber noch nicht dabei. Was tue ich? Ich gehe rein zum Gebrauchtwagenhändler, schließe den Kaufvertrag ab und zahle die 5.000, die ich dabei habe, an. Jetzt kriege ich den Wagen noch nicht mit, denn ich habe ja noch nicht den vollen Kaufpreis bezahlt. Aber ich habe jetzt durch den Kaufvertrag und die Anzahlung ein einklagbares Recht, dass der Verkäufer mir diesen Wagen aushändigen muss, wenn ich mit den restlichen 15.000 Euro vorbeikomme. Wenn ich morgen komme und habe die weiteren 15.000 dabei, dann kann er nicht sagen, gilt nicht mehr, ich habe jetzt einen Interessenten gefunden, der zahlt das Doppelte. Ich habe den Vertrag. Im Prinzip würde der Vertrag schon reichen. Aber die geleistete Anzahlung ist nochmal eine zuverlässige und zusätzliche Garantie obendrauf, dass niemand anders jetzt diesen Wagen bekommen darf als ich. Der Verkäufer kommt aus diesem Geschäft nicht mehr raus. Selbst wenn ein Kunde kommt und sagt, ich zahle 60.000 dafür, er muss sie mir geben, weil ich die Anzahlung geleistet habe. Das ist der Sinn der Anzahlung, dass der Rest Spaß war, habt ihr begriffen. In der Bibel wird dieses Bild einer Anzahlung nun allerdings total gesprengt. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, denn wenn wir in den Himmel wollen, wenn wir einen neuen himmlischen Herrlichkeitsleib haben wollen, wer müsste dann eigentlich bezahlen? Wir. Und logischerweise müssten auch wir die Anzahlung leisten, damit unser Platz im Himmel samt dem himmlischen Herrlichkeitsleib auch rechtskräftig reserviert wird und Gott ihn nicht an einen besser Zahlenden weitergibt. Aber hier zahlt Gott die ganze Zeche. Gott zahlt alles. Gott hat sich für uns für sich eingekauft, weil er uns so sehr liebt und weil wir ihm so wichtig und wertvoll sind. Er schenkt uns nicht nur den Himmel und den neuen Herrlichkeitsleib, er gibt uns sogar noch eine zusätzliche Anzahlung drauf, eine Garantie und Versicherung, dass wir ganz bestimmt eines Tages auch den himmlischen Herrlichkeitsleib bekommen und die Wohnung im Himmel. Das wäre andernfalls ja auch eine mega Pleite. Stellt euch vor, ich komme eines Tages in den Himmel und möchte jetzt meinen himmlischen Herrlichkeitsleib. Guckt der zuständige Engel im Inventarverzeichnis, liest er rauf und runter, schüttelt den Kopf und sagt, tut mir leid, den haben wir letzte Woche schon an einen anderen Pastor vergeben. Der hat besser gepredigt, mehr gebetet, mehr Bibel gelesen, mehr Besuche gemacht, sich insgesamt besser um die Gemeinde gekümmert als du. Der ist schon fort, für dich haben wir keinen mehr. Da stünde ich ganz schön belämmert da. Aber das wird nicht passieren. Nicht, weil ich den himmlischen Herrlichkeitsleib mehr verdient hätte. Es kann nicht passieren, denn Gott hat mir, wie allen Kindern, eine Anzahlung gegeben. Und deshalb kann ich, wie alle anderen Gotteskinder auch, hundertprozentig gewiss sein, wenn ich in den Himmel komme, dann liegt da mein ganz persönlicher himmlischer Herrlichkeitsleib für mich bereit. Und den kriegt kein anderer. der ist für mich reserviert, rechtskräftig. Und deshalb sind wir guten Mutes. Ja, salopp gesagt, Kinder Gottes dürfen gut drauf sein. Ja, eigentlich sollten wir sogar im Normalfall als Kinder Gottes immer mehr oder weniger gut drauf sein. Denn wir haben ja einen unverlierbaren Schatz im Himmel. Und deshalb gilt, guten Muts sind wir nun alle Zeit, weil wir wissen, dass wir, während einheimisch im Leib, wir vom Herrn ausheimisch sind. Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Wir sind aber guten Muts und möchten lieber ausheimisch vom Leib und einheimisch beim Herrn sein. Hier ist von außergewöhnlichen Dingen die Rede. Unsere menschliche Sprache hat dafür weder geeignete Begriffe noch Formulierungen. Und deshalb muss sich Paulus mit diesen etwas eigentümlichen Ausdrücken behelfen. Was sprachlich so eigentümlich daherkommt, ist der Sache nach, aber ganz einfach. Solange wir in diesem irdischen Leib wohnen, leben wir auf dieser Erde und eben noch nicht im Himmel. Dort aber, nämlich im Himmel, ist unser Zuhause. Dort haben wir unser Bürgerrecht, hoffentlich. Denn ob wir Deutsche sind oder Franzosen, oder Rumänen oder Bulgaren oder Ungarn oder Iraker oder was auch immer, das ist nicht das Entscheidende. Die wichtigste Staatsangehörigkeit, die einzige, auf die es wirklich ankommt, ist die himmlische. Dass wir Bürger sind im Reich Gottes. Und die haben wir, die himmlische Staatsbürgerschaft durch Jesus. Das wissen wir. Und deshalb habe ich das Thema gewählt, guten Muts fern der Heimat. Wir sind hier fern der Heimat, ausheimisch von Gott, fern der Heimat, aber trotzdem guten Muts. Noch sind wir ausheimisch vom Herrn. Wir sind zwar mit ihm verbunden, aber wir sehen ihn noch nicht. Wir leben durch Glauben und nicht durch Schauen. Wir kennen ihn persönlich, aber noch leben wir nicht in seiner Herrlichkeit. Trotzdem sind wir guten Mutes. Denn wir wissen, was uns von ihm geschenkt ist und wir leben in einer persönlichen Beziehung mit ihm. Wie groß der Unterschied ist, ob wir das wissen und Jesus persönlich kennen oder nicht, das ist mir bei der Beerdigung unserer Schwester Friedel Fink aufgefallen. Da redete der Pfarrer vom Trost, den Friedel Fink im Herrn hatte. Man hat gemerkt, wie er sich redlich bemüht hat, eine christliche Hoffnung auf das ewige Leben zu vermitteln. Aber es sei mir gestattet zu sagen, man hat leider gemerkt, da redet der Blinde von der Farbe. Er hat davon gesprochen, dass sie nun bei Gott sein darf. Und jetzt kommt die erste entscheidende Formulierung, wo ich ganz deutlich gemerkt habe, dass ihm Entscheidendes fehlt. Er hat gemeint, dass sie bei Gott sein darf, den sie möglicherweise sogar ihren himmlischen Vater nennt. Ich habe mit den Ohren geschlackert und habe gedacht, ich höre nicht richtig. Ich habe gedacht, natürlich hat Friedel den lebendigen Gott ihren himmlischen Vater genannt. Selbstverständlich, das war doch ihr ganzer Trost und ihre ganze Hoffnung im Leben und im Sterben, dass dieser lebendige, allmächtige Gott eben nicht ein ferner, unbekannter Gott ist, den wir vielleicht irgendwann, womöglich, himmlischen Vater nennen, sondern jetzt, hier und heute in Jesus Christus, der gesagt hat, dass wir sagen dürfen, Abba, lieber Vater. Da wurde mir bewusst, was für uns als Kinder Gottes selbstverständlich ist, das ist für diesen Pfarrer nur eine vage Option, eine ihm fremde, fernliegende Möglichkeit. Und dann fuhr ich heim, wir waren mittlerweile entlassen worden mit dem Segen aus der Kraft der Erde. Und beim Heimfahren dachte ich, das ist der Unterschied, ob man einen toten Kirchenglauben hat oder eine persönliche Beziehung zu Jesus. Ob man aus der Bibel, die man schon lange nicht mehr als Wort Gottes ernst nimmt, ein bisschen vages, indifferentes, religiöses Gefühl bezieht oder eine felsenfeste Gewissheit des Heils. Ob man über Gott nachdenkt und philosophiert oder ob man ihn als persönlichen himmlischen Vater kennt. Ich will mit der Formulierung toter Kirchenglaube nicht sagen, dass alle Kirchenmitglieder nur einen toten Glauben hätten. Das wäre ganz falsch. Es gibt, Gott sei Lob und Dank, auch in den Landeskirchen noch viele von Herzen gläubige Geschwister, aber wir haben in den Landeskirchen leider immer mehr einen toten, kraftlosen Glauben. Das merkt man vor allem am Reden über den Glauben selbst. Achtet mal drauf, bei einem toten Glauben steht der Mensch mit seinem Glauben im Mittelpunkt. Wenn er Kirchenfunktionäre vom Glauben reden hört, achtet darauf, wie viel sie vom Glauben reden und wie wenig von Jesus und von dem, was Jesus für uns getan hat. Die eigene Religiosität steht im Mittelpunkt und nicht Jesus. Hätte ich die Beerdigungspredigt vom Freitag mitgeschnitten, hätte ich euch das fast in jedem Satz der Predigt zeigen können. Dieser Pfarrer hat krampfhaft versucht, überzeugend von der Ewigkeit bei Gott zu reden, in die angeblich alle Menschen einmal kommen. Aber wie gesagt, man hat gemerkt, da stochert einer mit der Stange im Nebel. Denn von einer persönlichen Beziehung zu Jesus hatte er erkennbar keine Ahnung. Und darauf kommt doch alles an. Und deshalb sage ich es auch uns heute Morgen. Das ist doch auch der springende Punkt für uns in der Eichenau. Die Frage, stochern auch wir mit der langen Stange im Nebel? Oder haben wir Gewissheit des Heils? Und wir wissen einfach deshalb, weil wir in der Eichenau sind, ist die Frage nicht zwangsläufig beantwortet. Da hat mancher dazugehört und mancher wurde hier getauft. Und wenn wir auf sein Leben schauen, zurückblickend, müssen wir fragen, war seine Religiosität nicht auch vielleicht nicht viel mehr als ein Stochern mit der Stange im Nebel? Mich bewegt einfach immer wieder, meine Aufgabe als Pfarrer und Hirte dieser Gemeinde ist, dafür zu sorgen, dass möglichst jeder in den Himmel kommt, soweit ich es tun kann. Und mit der Verkündigung beitragen. Wenn wir aus den Gottesdiensten in der Eichenau nicht mehr beziehen als ein wohliges religiöses Gefühl, vielleicht doch irgendwie auch auf der richtigen Seite zu sein, vielleicht doch eines Tages auch in den Himmel zu kommen, dann ist das auch nur ein toter Glaube. Und ein toter Eichenauer Glaube ist nicht lebendiger als ein toter Kirchenglaube. Und es ist wichtig, dass wir einen lebendigen Glauben haben. Und ein lebendiger Glaube kann nur ein im Wort Gottes gegründeter Glaube sein. Auch das fiel mir vorgestern auf. Der Pfarrer versuchte krampfhaft und mannhaft, sehr energisch zum Teil gesprochen, für seinen Glauben zu werben. Er betonte, war interessant, so ein kurzer Einschub dann in der Predigt, er sei fest überzeugt, quasi, dass es eine jenseitige Welt gibt bei Gott und wir alle in den Himmel kommen. Und wenn er nicht davon überzeugt wäre, dann würde er nicht predigen und dann wäre er auch nicht Pfarrer, denn dann wäre das alles ja nur Heuchelei. Ich dachte, ist schön, wenn er überzeugt ist. Abgesehen, dass er vom Falschen überzeugt ist, nämlich, dass alle Menschen in den Himmel kommen. Das war seine Botschaft. Und die Bibel sagt was anderes. Und damit sind wir schon beim Problem. Er schafft, wenn überhaupt, eine unbegründete Hoffnung und einen unbegründeten Glauben. Denn, liebe Geschwister, ganz hart gesagt, wen interessiert, wovon der Pfarrer in X, Y oder Z überzeugt ist? Lass mich mal so provokativ fragen, lässt sich auf die Überzeugung eines Pfarrers eine felsenfeste Gewissheit gründen? Kommen deshalb eines Tages alle in den Himmel, weil der Pfarrer X davon überzeugt war? Ich hoffe, die Grundlage eures Glaubens ist nicht meine Überzeugung, so sehr ich überzeugt bin. Aber von meiner Überzeugung könnt ihr euch geistlich nichts kaufen. Meine Überzeugung begründet für niemand eine gewisse und zuverlässige Hoffnung, denn die kann sich allein auf das Wort Gottes gründen. Und das ist der Unterschied zwischen einer begründeten und einer unbegründeten Hoffnung. Und das ist wiederum auch die Frage an uns, haben wir nur eine vage, unbegründete Hoffnung, es mit allen anderen irgendwie auch zu schaffen, oder haben wir eine im Wort Gottes felsenfest gegründete Gewissheit des Heils? Nur wer diese Gewissheit hat, der kann guten Mutes sein, fern der Heimat. Denn, und damit sind wir beim letzten Vers, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht hat, dementsprechend, was er getan hat, es sei gut, Gutes oder Böses. Für jeden kommt der Tag des Gerichts. Als Kinder Gottes kommen wir zwar nicht mehr persönlich ins Gericht, denn das Gericht über uns hat Jesus ja am Kreuz schon getragen. Aber unsere Taten, sagt die Bibel, die kommen ins Gericht, damit wir belohnt werden für die Taten, die Gott wohlgefällig waren. Ich will hier nicht weiter auf Details eingehen, sondern nur grundsätzlich anknüpfend an das eben Gesagte. Begründete Gewissheit. Vor Gericht reichen keine persönlichen Überzeugungen. Und hier geht es ums Gericht. Vor Gericht reichen keine persönlichen Überzeugungen. Ich weiß nicht, ob er schon mal bei irgendeinem Prozess, man darf ja auch bei Amtsgerichtsprozessen, die meisten sind öffentlich oder so, auch mit dabei drin sitzen. Ist manchmal spannend. Ich war schon mal mit meinen Kindern da oder dort, einfach nur mal gastweise, um das mitzuerleben. Und wenn irgendeiner der Zeugen anfängt zu sagen, ja, ich meine, ich glaube, es interessiert vor Gericht nicht. Vor Gericht zählen Fakten, belastbare Fakten. Was haben wir, wenn wir vor dem Richterthron Gottes stehen, an belastbarem Material in Händen? Und das kann nicht unsere persönliche Überzeugung sein, das kann nur das zuverlässige Wort Gottes sein. Unser Glaube ist natürlich wichtig, aber unser Glaube ist nur so viel wert, wie er Grundlage hat in der Bibel. Unser Glaube an sich ist kein Pfifferling wert. Unser Glaube ist nur so viel wert, wie er sich aufs Wort Gottes gründen kann. Ich hoffe, ihr versteht, worum es geht. Das ist eine zuverlässige Grundlage, ein Glaube, der sich aufs Wort Gottes gründet, der die Verheißungen aus dem Wort Gottes für sich ganz persönlich in Anspruch nimmt. Und dann sagt Paulus noch, dass wir Gott wohlgefällig leben wollen. Da kommt es ja auch dann ganz entscheidend drauf an, im Gericht, das Preisgericht an dieser Stelle. Und am meisten gefallen wir Gott, wenn wir freudig und voller Vertrauen auf ihn unterwegs sind. Wenn wir nicht als kleingläubige Jammerlappen durch die Welt schleichen, sondern als zuversichtliche und mutige Zeugen seiner Gnade und Größe. Denn wir haben einen großen Gott und eine felsenfeste Grundlage unseres Heils. Und darüber dürfen wir jeden Tag guten Mut sein, auch fern der Heimat. Amen.